sind ja jetzt gerade mitten in einer Reihe drin, die Macht der Worte. Ihr habt es am Anfang gesehen und heute ist der letzte Teil. Ja, so schnell kann es gehen, so schnell geht ein Monat. Der letzte Teil über Macht der Worte. Und ich darf heute mit euch ein Thema anschauen, welches mit der Überschrift einfach da ist: Bekenntnisse. Bekenntnis. Die letzten Woche die Macht der Worte. Wir haben dabei entdeckt, dass Worte eine Kultur kreieren. Das ist ein Satz, der mir im Kopf geblieben ist, dass segnende Worte wichtig sind und dass Ermutigung das Leben eines Einzelnen verändern kann. Das sind so kurz zusammengefasst die ganzen drei Themen, die jetzt schon im Vorlauf waren. Und heute wollen wir uns mal darauf schauen, dass unsere Worte auch für etwas stehen können. Und das ist nämlich dieser Inhalt des Wortes Bekenntnis, dass man für etwas steht, für etwas einsteht oder für etwas gerade steht, meinetwegen auch. Bekenntnis ist das Wort Bekenntnis finden wir öfter in der Bibel. Es besagt, dass man zu etwas steht, egal ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist, man bekennt sich zu etwas hin. Ja? Wenn man etwas gerade rücken muss, spricht man ebenfalls vom Bekenntnis, dass man ein Bekenntnis aussprechen muss. Man hat jetzt dies und jenes getan, wie auch immer. Der Duden sagt Folgendes, dass sich bekennen, oder sie übersetzen es auch gleich mit die Beichte. Ja? Also da sehen wir so ein bisschen diese Zweigleisigkeit, dass es geht letztendlich entweder für etwas zu stehen oder gerade zu stehen für etwas. Ja? Also ziemlich ähnlich, wie wir es in der Bibel entdecken können, sehen wir es also auch im Duden. Und in der Kirchengeschichte wurde zudem ein Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis verfasst, damit man wusste, auf welche Lehre stellen wir uns eigentlich als Gemeinden. Und wir als Gemeinde stehen übrigens auch auf diesem Bekenntnis. So, dieses Bekenntnis ist eine Sache, die uns eint. Ich lese das mal kurz vor, ich kann es nämlich nicht auswendig. Ich wurde nicht konfirmiert, deswegen musste ich es nicht auswendig lernen damals in meiner Kindheit. Meine Frau könnte es jetzt einfach mit Augen zu und ganz auswendig auch sagen, die hatte das damals lernen müssen. Aber ich lese euch das mal vor. Da steht nämlich, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Da ist alles drin. Da ist alles drin, worauf wir unseren Glauben aufbauen. Da ist alles drin. Es hat Jesus als Zentrum. Es ist Jesus, der im Mittelpunkt von allem steht, was wir machen. Jesus ist in der Mitte. So. Wir glauben daran, dass er für uns gestorben ist. Wir glauben daran, dass er auferstanden ist. Wir glauben, dass er in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Das glauben wir. Und darauf baut sich all unsere Lehre auf, dass wir durch ihn gerettet worden sind, dass wir durch ihn Freiheit von Sünde haben, dass wir durch ihn in ein Leben in Freiheit überhaupt leben dürfen. Wir stehen auf diesem Bekenntnis und das ist auch das, was uns eint mit vielen Gemeinden in dieser Stadt und uns ist es ja auch sehr wichtig, dass wir mit den Gemeinden in dieser Stadt zusammenarbeiten und wir bauen auf diese Überzeugung hin. Und ich möchte in dieser Predigt auf zwei Punkte eingehen, wofür wir das Bekenntnis brauchen. Und letzten Endes sind es genau diese zwei Punkte, die ich vorhin schon gesagt habe. Nämlich das eine ist das Sündenbekenntnis und das andere ist das Bekenntnis zum Glauben, was wir glauben. Sünde ist immer wieder so ein Wort, welches wir nicht gerne in Predigten hören, wobei es eigentlich wichtig ist, dass wir es thematisieren. Wir wollen nicht gerne damit konfrontiert werden und am liebsten würden wir vielleicht diese Thematik überhaupt von uns wegstoßen. Wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Und am liebsten würden wir diese ganze Thematik einfach beiseite schieben. Und dennoch, weil wir Menschen sind, sündigen wir auch und weil es leicht ist zu sündigen, tun wir es. Es ist echt einfach. Es ist total simpel zu sündigen. So, und wir fallen da immer wieder rein. Sünde war ein Begriff aus dem Mittelalter, was fürs Bogenschießen verwendet wurde. Immer wenn du ein Pfeil losgeschossen hast und das Ziel verfehlt hast, dann war das Sünde. So, also Sünde bedeutet letzten Endes Zielverfehlung. So, wir als Christen verpassen letzten Endes unser Ziel, wenn wir in der Sünde bleiben. So, und unser Ziel ist es, mit Gott zusammen zu sein. Unser Ziel ist es, mit ihm zusammen zu sein. Sünde wird uns immer von Gott trennen. Ich habe heute so einen schönen Satz gehört. Sünde ist kein Begriff, den wir auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Wir lesen das, wir hören das immer wieder so. Ich habe Schokolade gegessen, ich habe wieder mal gesündigt oder so. Ich habe aus Kennt ihr das so? Ich habe gesündigt, weil ich zu viel gegessen habe. So, ich meine, gut, unsere Gemeinde ist jetzt gerne, ja, ich weiß das so. Wir haben auch nachher schön Buffet, aber letzten Endes hat das nichts mit Sünde zu tun, weil Essen wird uns nicht von Gott trennen. Was uns von Gott trennt, das ist Sünde. Sünde ist ein Begriff, der in der Bibel immer wieder aufkreuzt und der sicherlich nicht einfach auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Ich möchte mit euch in die Bibel schauen. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht etwas Wunderbares. Da steht, wenn wir aber unsere Sünden, was? Bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das steht da. Er ist treu und gerecht, wenn wir bekennen. Und da sind wir beim Bekenntnis. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wem müssen wir denn unsere Sünden bekennen? Ja? Wem denn überhaupt? Für wen ist es denn wichtig, das zu hören? Wir wissen, die katholische Kirche löst das über den Beichtstuhl, was sicherlich eine Möglichkeit darstellt, um das mal loszuwerden. Dass man da hingeht zu einem Ort und das einfach mal erzählt, was gerade nicht so gut läuft, was dich gerade vielleicht von Gott trennt oder wie auch immer, ist sicherlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Aber viel wichtiger, und das ist, glaube ich, auch den meisten Priestern in der Kirche bewusst, ist es, dass wir uns zuallererst an den wenden, dass wir uns an Gott wenden. Das ist das Wichtigste dabei. In allererster Linie, dass wir zu Gott gehen, wenn wir merken, hey, ich habe etwas falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe etwas getan, was meine Beziehung zu dir, Gott, geschadet hat. Und genau deswegen komme ich in allererster Linie zu dir, zu Gott. Ihm müssen wir erzählen, womit wir gerade kämpfen, weil er die einzige Lösung ist für dieses Problem. Weil er die einzige Lösung ist, die helfen kann. Im Psalm 32, Vers 5 schreibt der König David, das ist ein König aus der Bibel, der sehr, sehr guten Kontakt zu Gott pflegt. Der hat so viele Lieder geschrieben, ja? Der hat so viel Zeit mit Gott verbracht, der wollte immer nicht mal raus aus dem Tempel und so weiter. Aber okay, aus dem Zelt der Begegnung. Und er sagt folgendes im Psalm 32, Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde, also wieder bekannte vom Bekenntnis, bekennen, bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Die erste Adresse war Gott. Die allererste Adresse. Er wandte sich an Gott und Gott vergab ihm seine Schuld. Wir haben uns an Gott gewandt und Gott hat uns unsere Schuld vergeben. Gott ist der Einzige, der dir deine Schuld vergeben kann. Und sie wegnehmen kann von dir. Das Erste ist allerdings, ne, wenn wir uns ihm zuwenden, dass wir dabei auch erkennen, dass wir schuldig sind. Und ich glaube, daran hapert es manchmal. Dass wir glauben, okay, ich bin doch ganz okay. Ich lüge nicht, ich mache keine Flachsen oder was auch immer, was irgendwie jemandem schaden könnte. Ich bin da ganz okay, ich bin doch eigentlich gut unterwegs. Und ich bin ganz in Ordnung und schuldig ist so ein großes Wort. So, ja, du bist auch in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, du bist auch geliebt von Gott, ist auch wunderbar. Und dennoch machst du Sachen, mache ich Sachen, die uns von Gott wegbringen wollen. Hast du schon mal über einen Menschen schlecht gedacht? Nur mal einen kleinen schlechten Gedanken, nur einen klitzekleinen schlechten Gedanken, ey, dann war das schon eine Sünde. Und das macht uns doch kirre, oder? Weil das wird so groß irgendwie für uns. Es wird zu groß für uns. Und dann begreifen wir aber auch die Gnade. Wir begreifen, warum Gott... Wir begreifen einfach, wie gnädig Gott wirklich ist. Wie gnädig er wirklich ist, wenn wir begreifen, wie schnell und wie einfach es ist, zu sündigen. Das Problem ist einfach nur, dass wir dieses erstmal eingestehen müssen. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich habe eine Schuld an mir. Es ist leicht zu sündigen und es ist leicht, das Falsche zu tun. Aber wenn wir bekennen, dass wir schuldig sind, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Weil genauso leicht, wie es ist, schuldig zu werden, ist es auch genauso leicht, wieder davon frei zu werden. Weil es gibt nur eine Adresse. Es geht zu Gott. Wir gehen zu ihm und er nimmt uns das weg. Er hat es uns so einfach wie möglich gemacht, in den Himmel zu kommen. So einfach wie möglich, indem Jesus einfach für uns gestorben ist und all diese Schuld auf sich genommen hat. Und dann begreifen wir erstmal Gnade. Wir begreifen erstmal, okay, wenn es so einfach ist, wenn schon ein kleiner Gedanke, ja, dahin führen kann, dass wir Schuld in unserem Leben haben, dann machen wir uns bewusst, was Jesus getragen hat für uns, damit wir es einfach haben, zu Gott zu kommen. Dass wir schuldig sind, ist keinesfalls unsere Identität. Wir sollten jetzt nicht rumlaufen und umherschreien, dass wir die schlechtesten Menschen der Welt sind und so weiter. Nein, wir sind begnadigt und das ist unsere Identität, dass wir in der Gnade leben dürfen, dass wir in Gnade unterwegs sein dürfen, dass wir frei sind von Schuld, weil uns vergeben wurde. Ja? Wir bleiben nicht Schuldige. Jesus hat für uns alles gegeben, damit wir mit Gott leben können, damit wir in Freiheit leben können. Und manchmal wirkt für uns das Sündenbekenntnis wie etwas, was bedrohlich ist. Es wirkt so, dass es für uns, vielleicht das wahre Gesicht, wir haben manchmal Angst, unser wahres Gesicht zu zeigen. So, ne? Man stellt sich das mal so vor, stellt euch mal vor, dass alle eure Gedanken, alles, was ihr in eurem Leben getan habt, auf einer großen Leinwand zu sehen wäre. So, ich glaube, dass keiner von uns das möchte. Ja? Oder möchte das jemand so? Okay? Nee, möchte keiner von uns. Ne? Es ist so. Und dann denkt man so, Mann, ist das Schlimmste der Welt und sowas. Und jetzt muss ich wieder zu Jesus gehen und wieder sagen, dass ich wieder denselben Fehler gemacht habe und wieder und wieder und wieder. Haben wir einfach Angst, unser Gesicht zu verlieren und bleiben lieber dann da drin? Das macht keinen Sinn. Lass uns immer wieder neu zu Gott gehen. Und jetzt kommt es noch dazu. Es gibt noch eine wunderschöne Bibelstelle aus Jakobus 5, Vers 16. Da geht es nämlich ein bisschen weiter. Wenn ich sage, die allererste Adresse ist Gott, dann gibt es noch eine wunderbare Stelle in Jakobus 5, Vers 16, die sagt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. So, jetzt geht es nicht darum, dass ich jetzt hier vorne stehe und euch meine Woche darlege und euch sage, was ich alles falsch gemacht habe. Darum geht es nicht. So, es geht auch nicht darum, dass du das machst, so, ne? So, nur weil ich Pastor bin, kann ich sagen, mach mal oder so. Das ist natürlich nicht so, sondern es geht wirklich darum, dass wir, Gemeinde besteht aus Beziehungen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo wir sonntags uns zusammentreffen sollten und zusammen irgendwie einen Gottesdienst feiern, dann gehen wir alle nach Hause, haben nichts mehr miteinander zu tun. Nein, Gemeinde sollte ein Ort sein, wo Beziehungen gelebt werden. Und wir wissen, dass wir manchmal Menschen haben in unserem Umfeld, mit denen wir engeren Kontakt haben, mit denen wir vielleicht sogar ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Und hier geht es nun darum, dass wir hier voreinander auch manchmal bekennen müssen, du, ich habe das und das falsch gemacht. Und auch wenn du einer Person bewusst geschadet hast oder auch unbewusst, aber du weißt einfach, die andere Person ist jetzt sauer auf dich oder wie auch immer, hey, dann musst du mit dieser Person ins Gespräch gehen und vielleicht auch da Schuld bekennen. Es ist immer einfacher, Sachen zu verschweigen. Es ist immer einfacher, über Sachen nicht zu reden. Im ersten Moment ist es das. Denn was nicht angesprochen ist, wächst und es wird um sich greifen und es wird dich vergiften. Es wird deine Gedanken vergiften und es wird deine Beziehung vergiften. Und du wirst irgendetwas mit dir rumtragen, was aber geklärt werden muss. Lass es nicht zu, dass irgend, oder wie fällt mir jetzt leider erst ein, sonst hätte ich es schon in der Predigt gehabt, aber es gibt diese Bibelstelle, lasst es nicht zu, dass in euch eine Wurzel der Bitterkeit entsteht. Und es geht nur, wenn wir Sachen ansprechen und uns einander bekennen, auch wenn wir selber merken, ey, ich habe hier was falsch gemacht. Es anzusprechen und zu sagen, es tut mir leid. Die erste Adresse bleibt Gott. Die erste Adresse ist Gott. Ich merke, hier ist was mächtig daneben gegangen. Die andere Sache ist, mit jemandem zusammen daran zu gehen. Jesus ging durch eine extrem harte Zeit, um unsere Freiheit zu erlangen. Und dann können wir es in Kauf nehmen, dass wir unseren Stolz verlieren, oder? Wenn Jesus für uns den ganzen Weg gegangen ist, bis ans Kreuz, sich hat es für uns schlagen lassen und so weiter, damit wir in Freiheit von Sünde leben können, sollte es uns wert sein, unseren Stolz zu begraben und dieses Risiko einzugehen, unser Gesicht zu verlieren und einfach nur zu sagen, hey, so und so sieht es in mir aus. Und jetzt kommt ja diese Sache hier, ne, aus Jakobus 5, Vers 16. Es bleibt ja nicht mit bekennt also einander eure Sünden, Punkt, aus, Schluss. Nein, hier steht und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wir müssen aktiv daran gehen, damit es nicht heranwächst und um sich greift und damit nicht die Sünde in unserem Leben größer wird. Wir brauchen Bekenntnisse. Wir müssen uns das bekennen. Und ich mach dir Mut und ich mach dir immer wieder Mut und ich habe das Gefühl, ich mach dir alle zwei Wochen neuen Mut dazu. Such dir jemanden und sprech mit ihm. Sprech mit der Person darüber. Such dir jemanden, den du vertraust und leg mal dein Innerstes offen. Worte haben Macht und ein Sündenbekenntnis hat Macht. Es hat die Macht, die Sünde zu besiegen. Letzten Endes wir glauben, dass es Jesus gibt und wir glauben auch, dass es einen Teufel gibt. Ja, glauben wir wirklich. So, wir glauben, dass er viel zerstören will, dass er uns viel durcheinander bringen will und all das. Aber letzten Endes möchte er eines. Er möchte, dass die Sünde in deinem Leben, die vielleicht da ist, so, ja, dass sie ein Geheimnis bleibt. Warum? Weil ein Geheimnis etwas ist, was wachsen kann, was dich noch mehr vergiften kann. Wenn du das Geheimnis wegnimmst von einer Sache, wenn du das wegnimmst und es offen darlegst, wo ist die Macht davon? Leg es offen. Worte haben Macht. Man sagt Papst Johannes Paul II. Nach, dass er gesagt haben soll, der größte Erfolg des Teufels ist es, den Menschen glauben zu lassen, es gäbe ihn nicht. So, aber dass er uns bearbeitet mit diesen Gedanken, wenn du jetzt das sagst, dann verlierst du das. Dann verlierst du das. Du wirst aus der Gemeinde geworfen, keine Ahnung. Ne? Je nachdem, so, was auch immer das sein sollte. Aber diese Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich habe Angst, dass meine Familie mich verlässt. Wenn ich das jetzt erzähle, was da ist, was da los ist in meinem Leben, habe ich Angst davor. Letzten Endes war es nicht so. Gut, dass er diesen Schritt gegangen ist. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade los ist. Aber wenn da etwas ist, was dich von Gott wegziehen will, wenn da etwas ist, was dich davon abhält, in der Fülle von dem zu leben, was Jesus eigentlich für dein Leben hat, dann sei aktiv und arbeite dagegen. Das Erste ist, geh zu Gott, sage Gott, so und so sieht's aus. Und dann am besten mit jemandem zusammen daran zu gehen. Jemanden, dem du im weitesten Sinne Rechenschaft schuldig bist. Dem du sagen kannst, okay, so und so sieht es aus. Du hast die Erlaubnis, in meinem Leben zu sprechen. Kann der beste Freund sein, kann wer auch immer sein. Aber es ist so wichtig, dass es kein Geheimnis bleibt in deinem Leben. Okay? Das ist das erste Bekenntnis, was ich mir anschauen möchte. Es ist ein Bekenntnis und es zeigt uns wieder, Worte haben Macht. Weil wenn es ausgesprochen ist, hat es die Macht, es kaputt zu machen. Was dich gefangen hält. Ja? Sprich es aus. Rede mit Menschen, denen du vertraust. Das Sündenbekenntnis hat Kraft, aber auch unser Bekenntnis nach außen hat Kraft. Ich war diese Woche mit diesem Thema so gedanklich unterwegs und ich kam dann, habe da so ein paar Gedanken gehabt, die ich auch niederschreiben wollte. Und dann kam ich am Donnerstag nach Hause, mache den Briefkasten auf, da lag da so ein Katalog drin vom SCM-Shop. So, und dann drehe ich das so um und dann stand da so ein Buchtitel drauf, ein Buch von Ulrich Pazzani. Da steht dann drauf, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ein Aufruf zum mutigen Bekenntnis. Und ich dachte, jawohl, nehme ich die Bibelstelle, nehme ich, wunderbar, fand ich einfach so genial in diese Zeit hinein. Da dachte ich mir, Hammer, die Bibelstelle nehme mit rein und die steht in Apostelgeschichte 5, Vers 27, da steht: Und sie brachten sie, also Petrus und Johannes, und stellten sie vor dem Hohen Rat, und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen? Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchten. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Also es ging ihnen durchs Herz und sie bekehrten sich. Das wäre natürlich das, was wir uns gewünscht hätten, aber es ging ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Was ein Text. Petrus und Johannes. Ja, die waren mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben viel mit Jesus erlebt. Sie waren mit dabei, als 3000 Menschen zum Glauben an diesen Jesus gekommen sind. Diese Leute stehen vor diesem Hohen Rat, vor angesehenen Menschen der Stadt, vor angesehenen religiösen Leitern und werden nochmal zurechtgewiesen und es wird ihnen gesagt: Hört auf zu lehren, was ihr gerade lehrt. Und sie antworten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und nicht nur, dass sie das antworten, sondern sie drücken noch eine Botschaft rein. So, ne? So, ihr habt ihn getötet. So, ne? Also, ist schon eine heftige Situation, muss richtig geknistert haben in der Luft. Ja? Aber wir sehen hier in diesem Fall, wie sie letzten Endes nur dadurch, dass sie ihre Wahrheiten und ihre Überzeugungen aussprechen, wie sehr sie dadurch polarisieren. Und es wird in diesem Moment eine Spur gefährlicher für sie und für die Christen in ihrer Umgebung. Das Bekenntnis nach außen ist sehr, sehr wichtig. Jesus sagt in einer Bibelstelle, Matthäus 10, Vers 32, dass wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater, sagt er. Und im Umkehrschluss sagt er auch, wer sich nicht vor den Menschen zu mir bekennt, von dem werde ich auch. Ne? Werde ich mir nicht, aha, jetzt komme ich durcheinander, aber wird er sich auch nicht dazu stellen. So, ne? Und das ist doch mal eine Sache. Da sagt Jesus nicht dann, den kenne ich, wenn wir es nicht schon hier leben, dass wir ihn kennen. Hier geht es keinesfalls um Druck im herkömmlichen Sinne, sondern es geht darum, dass ein Leben mit Gott immer Konsequenzen in unserem Handeln darstellt. Deswegen wollen wir ja frei von Sünde sein und je mehr wir Gott erkennen, desto mehr wollen wir, dass andere ihn erkennen. Das ist so der normale Hergang. Je mehr Zeit du mit Gott verbringst, desto mehr wirst du sehen, was er will von dir. Und wie wichtig es ihm ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Bekenntnis nicht für uns behalten. Letzten Endes ist es so, dass wenn du nicht zu Gott stehst in deinem Leben, wenn du an ihn glaubst, natürlich, wenn du nicht zu ihm stehst in deinem Leben, dann hast du ihn nicht komplett erkannt. Und das hört sich hart an. Das hört sich wirklich hart an. Ist mir auch unangenehm, euch das zu sagen. Tut mir leid. Aber letzten Endes können wir zu diesem Umkehrschluss kommen. Dass man mal mutiger und mal nicht so mutig ist, das ist hierbei nicht das Entscheidende. So, ne? Dass man mal mehr mutig ist, irgendwie was von Jesus zu erzählen oder mal nicht, das ist eine Sache von Entwicklung. So, das ist einfach so, ne? Dass man da wächst und auch in Aufgaben hineinwächst und so. Aber dass wir diesen Willen haben, ihn zu bekennen und dass wir Ja sagen, wenn uns jemand fragt, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Der Wille beinhaltet, dass man den Mut eines Petrus und eines Johannes haben kann, indem man ohne Furcht sagt, was man glaubt. Meistens ist es eine Entwicklung, aber wenn dieser Wille da ist, und nicht dieses, hoffentlich merkt das keiner, dann ist das schon viel gewonnen. Als ich früher in der Schule war, wollte ich nie, dass jemand erstens weiß, dass ich der Sohn eines Pastors bin. Ich wollte nie, dass jemand weiß, dass ich in eine Gemeinde gehe. Und ich wollte nie, dass jemand weiß, dass ich das auch noch glaube, was sie mir da erzählen in dieser Gemeinde. Wollte ich nicht. Das waren Sachen für mich, die waren für mich... So, wenn die das noch rausgehen, und ich war damals schon, einige von euch wissen das, ich war damals schon ein Außenseiter. Und ich dachte mir, wenn ich das noch erzähle, ja, dann
muss ich gar nicht mehr zur Schule kommen, so, ne? Dann bin ich noch weiter draußen, so, dann sitze ich schon im Nachbarzimmer oder so, ne? Aber es ist auf jeden Fall, dieses Denken war da. So, aber in einem Moment, wo Gott mir einfach neu begegnet ist und wo Gott einfach neu in mein Leben gesprochen hat und wo ich den Heiligen Geist erlebt habe und so, dann auf einmal kam Mut. Und es war mir egal, was die anderen gedacht haben in dem Moment. Es war mir egal, ob sie gedacht haben, okay, jetzt ist er auch noch ein Christ, was ein Vogel oder so. Es war mir egal. So, und so haben sie herausgekriegt irgendwann mal, dass ich Christ bin. So, und ich habe auch dazu gestanden, dass ich Christ bin und dass ich zu Jesus gehöre. Und auf einmal, statt dass ich irgendwie noch weiter außen war, war ich auf einmal mittendrin. So, weil Leute wollen, dass man zu Werten steht, dass man zu seinem Glauben steht. Menschen wollen keine Menschen haben, die irgendetwas darstellen, was sie nicht sind. Sondern was ankommt bei Gesellschaft und bei anderen Menschen ist, dass wenn wir dazu stehen, was wir glauben. Nun haben wir in Deutschland das Glück, dass wir nicht um unser Leib und Leben fürchten müssen, um Jesu Willen. Müssen wir nicht. Von der Politik haben wir alle Freiheiten und es gibt Länder, in denen es anders ist und wo Menschen erleben, dass Glaube und Bekenntnis harte Überzeugungen sein können. Ich sah mal eine Dokumentation, wo es darum ging, ich weiß nicht mehr, wo das war, wo eine Taufe war und viele wussten nicht, wird diese Taufe das Letzte sein, was ich erlebe in meinem Leben, weil wenn ich zurückkomme und das erzähle, weiß ich nicht, was mit mir wird. Das haben wir hier bei uns nicht. Wir haben Freiheit hier. Und trotzdem wird dein Glaube auch polarisieren. Trotzdem wird, wenn du zu deinen Werten stehen wirst, wird es polarisieren. Wird es Menschen nicht passen, was du glaubst. Die Werte, die wir in der Bibel herauslesen, sind alles andere als Mainstream. Sie polarisieren. Wobei wir das, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie Menschen damit wehtun oder sowas, aber wir sind nun mal für Ehe zwischen Mann und Frau, für das ungeborene Kind, für Treue, für Mitgefühl und so weiter. Das sind Sachen, die sind uns wichtig. Es gibt noch viele, viele Punkte mehr. Und wir stehen dafür ein. Ein Pastor hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, lass es nicht zu, dass die Bildzeitung deine Gesellschaft prägt, sondern fange an, selber zu prägen. Das polarisiert. Unser Bekenntnis ist aber wichtig. Frage dich, ob das solche Ideale für dich sind, dass du dafür dein Leben, dein Ruf, dein Alles geben würdest. Wäre das so? Dass das, was du liest und was du glaubst, was du erlebt hast mit Gott, dass es dir so wichtig ist, dass es so in deiner Mitte angekommen ist, dass du dafür bereit wärst, alles zu geben? Jesus ist Herr und das bekennen wir. Doch Worte, die gedankenlos gesagt werden, haben keine Macht. Aber Worte, die im Glauben gesprochen werden, die haben Macht. Und wenn wir über die Macht der Worte sprechen, dann lasst uns diesen Blick haben, das, was wir sagen, was wir glauben, dass wir das auch wirklich glauben. Ja? Es kostet uns, was dafür einzustehen, doch werden wir von Gott dafür belohnt. Paulus sagt es so schön im Philipperbrief, im Philipperbrief steht, dass die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der vor uns liegenden Herrlichkeit. Wofür stehst du? Was ist dein Punkt? Was ist dein Bekenntnis? Und dieses Bekenntnis nach außen ist etwas, was wir ja auch symbolträchtig feiern, wenn wir eine Taufe feiern. Nun haben wir heute keine Taufe, ist richtig. Wir haben das ja überlegt, ob wir nicht heute eine Taufe haben. So, gab keine Anmeldung, aber ist nicht schlimm. Sondern was wir glauben, wir werden auch für nächstes Jahr zwei neue Termine festsetzen. Und wir werden das im Glauben tun und glauben, dass Menschen Ja sagen und diesen Weg gehen. Es ist aber das ist ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, was glaube ich, wofür stehe ich. Deswegen feiern wir Taufen. Weil wir damit sagen, in die Welt hinein, ich gehöre zu Jesus, aber nicht nur in die Welt hinein, sondern auch in die geistliche Welt hinein. Ich gehöre zu Jesus. Wer ist dein Herr? Jesus. Ein Bekenntnis, dass man zu ihm gehört. Ihr merkt also, ein Bekenntnis für etwas zu stehen, ja, oder für etwas gerade zu stehen, sind wichtige Punkte unseres Lebens. Und es ist so wichtig, dass du weißt in deinem Leben, was willst du eigentlich? Was willst du? Und welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Welche Rolle spielt sein Wille in deinem Leben? Wofür stehst du? Ich weiß, das ist jetzt nicht die angenehmste Predigt und so, ne? Wir hören ja lieber immer, dass Gott uns liebt und so weiter, ne? Kann ich euch nochmal sagen, Gott liebt dich, so, ne? Dann, also, und wenn du das dann aufschreibst in deinem Büchlein, Gott liebt mich, dann ist gut, so, ne? Es ist auch richtig, ist alles richtig. Aber letzten Endes müssen wir uns bewusst machen, was ist mein Standpunkt? Wofür stehe ich eigentlich ein? Und wenn wir das wissen, dann werden wir auch dementsprechend leben. Ich möchte euch mal einladen, mit aufzustehen.